Hallo zurück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code und Konsequenz. Mein Name ist André Kramer.
Ich bin Lelia Hanstick.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und Lelia, was hast du denn in letzter Zeit gesehen, was dich hat denken lassen? Huch, hier stimmt aber was nicht in Bezug auf Technologie und Gesellschaft.
Ich habe in der letzten Woche viel gesehen, dass Leute KI-generierte Bilder im Style, im Design von dem japanischen Zeichentrickfilmstudio Studio Ghibli hochgeladen haben. Und das hat mich irgendwie total geschockt und aufgeregt, wie blind die Leute diesem Trend gefolgt sind, ohne zu wissen, dass der Gründer von diesem Studio schon lange sehr offener Gegner von sogenannter KI-Kunst ist und dass die Copyright-Issues, also dürfen diese Modelle eigentlich auf Copyrighted Material trainiert werden, dass die noch lange nicht ausgefochten sind und dass die Leute das einfach so unreflektiert gemacht haben, hat mich irgendwie geschockt. Ja.
Man könnte dem nicht entkommen, ne? Ätzend.
Nee, genau.
Ja, meine Geschichte, die habe ich schon vor 3-4 Wochen gesehen und da geht es um so ein Startup, Optify AI heißen die. Die sind aus dem Y Combinator, dieses Startup-Gründungszentrum aus San Francisco, wo der Sam Altman auch mal der Boss war. Und die machen so KI-Überwachung für Industrie- und Manufacturing-Arbeitsplätze. Und da ist eine Kamera oben drüber und das analysiert halt alles. Und dann können sich da die Supervisors zuschalten und halt, die hatten da so ein Video gemacht, wo dann dieser Typ die Leute anranzt, du bist nicht produktiv genug und so weiter, ja. Und das ist dann viral gegangen. Das gab ein Endorsement von Y Combinator. Und das haben sie dann wieder zurückgezogen, weil die Leute zu Recht empört waren darüber. Und für mich ist das so sprechend für das, was wir hier bei Code und Konsequenz vorhaben, nämlich zu sagen, was wollen wir eigentlich mit der Technologie machen? Ist so etwas ein gutes Anwendungsbeispiel? Ja, da ist zwar der Mensch im Mittelpunkt, aber halt auf eine ganz negative Art und Weise. Und ja, aus meiner Sicht sollte man eher die Frage stellen, nicht wie kann man die Technologie einsetzen, sondern was macht die denn eigentlich mit uns? Und haben wir wirklich das Wohl von Menschen im Blick? Ja, und darum geht es hier bei uns, ne?
Genau. Für mich ist Code und Konsequenz auf jeden Fall auch, dass wir uns Zeit nehmen für diese einzelnen Aspekte der Debatte oder der KI- und Tech-Industrie, dass wir verschiedene Perspektiven beleuchten, die unserer Meinung nach im öffentlichen Diskurs zu kurz kommen, dass wir, wie du gerade schon gesagt hast, den gesellschaftlichen Kontext uns angucken und die Auswirkungen von der Technik, Technologienutzung und eigentlich auch, dass wir beide zusammenkommen und uns über diese Themen austauschen, weil wir schon auch aus unterschiedlichen Alltagsbubbles kommen, würde ich sagen.
So ist es, genau. Und ich würde noch sagen, für mich hat es auch was damit zu tun, ab und zu mal einen Stecker zu ziehen und zu fragen, was macht das alles mit uns, ne? Diese Systeme, die uns umgeben, Digitaltechnologien, wer macht die, wem nutzen die und wer fällt durchs Raster? Mhm. Und wir haben mal gesagt, wir glauben, dass es da ein paar mehr kritische Stimmen in der Debatte braucht, ne? Weil so unkritisch abgefeiert, das wird immer noch genug, habe ich den Eindruck. Ne? Siehe Studio Ghibli. Wir sind begeistert von Technologie und ihren Möglichkeiten, aber wir fordern mehr Transparenz und mehr Verantwortung und eben mehr Gespräche, wie dieses hier zum Beispiel. Mhm. Und in unserer heutigen Folge, da geht es darum, was die intensive Nutzung von Diensten mit generativer KI mit uns macht, was die mit unseren Denkfähigkeiten macht, mit unserem kritischen Denken macht und so weiter. Mhm. Aber bevor wir da reinstarten, habe ich noch ein Housekeeping-Thema. Und Lelia, das hat mit etwas zu tun, was du gerade schon gesagt hast. Da ging es nämlich um das Thema Copyright und Training von KI-Modellen. Mhm. Ne? Da habe ich nämlich noch ein Update. Das war unsere Folge 2 aus dem letzten September. Generative KI zwischen Regeln und Realität. Wer bleibt legal beim Wettrennen um Trainingsdaten? Und dazu packen wir euch einen sehr lesenswerten Artikel in die Shownotes. Der ist aus dem Atlantic. Und da gibt es nämlich Neuigkeiten zu Metas ziemlich dreisten Piraterie-Themen dabei, weil Meta hat ganz offenbar urheberrechtlich geschütztes Material verwendet, um das Sprachmodell Llama 3 zu trainieren. Darunter auch Inhalte aus dieser Datenbank LibGen, so heißt die vor allem für Raubkopien bekannt ist. Und ich bin darauf aufmerksam geworden durch ein Posting oder einen Artikel von dem KI-Experten Gary Marcus. Der hat nämlich so ein Tool, was der Atlantic zur Verfügung gestellt hat, genutzt und hat selber festgestellt, dass über 100 seiner Bücher und wissenschaftlichen Artikel ohne seine Zustimmung da verwendet worden sind. Und ganz, ganz viele andere AutorInnen und WissenschaftlerInnen haben das genauso gemacht, ne? Und im Artikel ist auch die Rede davon, dass interne Chats bei Meta zeigen, dass das Unternehmen ganz bewusst auf offizielle Lizenzierung verzichtet hat, weil sie gesagt haben, das wäre unvernünftig teuer. Ne? Und das sagt ein Unternehmen, was halt auf gigantischem Vermögen sitzt. Also ja, es handelt sich um einen Fall ganz mutmaßlich systematischer Urheberrechtsverletzungen durch eines der reichsten Tech-Unternehmen der Welt aus Kosten- und Effizienzgründen. Genau, und das dachte ich, das passt ganz gut zum Thema, was wir hatten. Wir packen es euch mal rein, schaut euch das mal an. Sollten wir im Auge behalten.
Genau. Gut.
Dann geht's in unser heutiges Thema.
Mein Arbeitstitel ist AI-Tools und kritisches Denken. Aber ehrlich gesagt habe ich mich mehr auf Sprachmodelle und Chatbots fokussiert, nicht so viel auf Bildgenerierung.
Das habe ich auch nicht, weil das Thema begegnet einem tatsächlich am häufigsten bei der Arbeit mit wirklich textuellen Inhalten oder meinetwegen auch über Sprache ausgegeben und nicht so sehr bei den Bildthemen. Ne?
Vielleicht sollten wir am Anfang einmal sagen, was meinen wir mit AI-Tools? Ein bisschen die Bild-Text-Schiene haben wir jetzt schon aufgemacht, aber ganz konkret geht es um Chatbots, es geht um Produkte wie ChatGPT oder Claude, Large Language Models, die da im Hintergrund stehen. Und es geht eigentlich um diesen, also in verschiedenen Kontexten, ne? Einmal dieses im Alltag, frage ich den mal eben was, so wie wir googeln. Ich habe aber auch ein Paper gefunden, wie die Nutzung im Arbeitsalltag unser kritisches Denken beeinflusst. Aber um solche Systeme geht's.
Du hast ja schon gesagt, das kennt ja jeder von uns, ne? Dass man eben mal schnell irgendwas von ChatGPT oder Claude oder Gemini erledigen lassen.
Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das jeder von uns kennt, weil ehrlich gesagt, ich mache es nicht oder selten und ich glaube, viele von unseren HörerInnen auch.
Naja, ich meine damit, dass wir natürlich alle kennen, mit diesen Tools zu arbeiten.
Ja, aber tun wir das? Ich glaube nicht.
Also ich habe mal Zahlen rausgesucht zum Thema, wie relevant ist das denn?
Ich glaube, es kommt halt auf die Zielgruppe an. Also zum Beispiel unsere Studis haben, also jeder von denen oder 90% wahrscheinlich, haben einen ChatGPT-Pro-Account. Aber ich glaube, die Leute, die uns zuhören, haben das vielleicht teilweise noch nie benutzt.
Gucken wir mal, das wäre auch was Tolles für Feedback irgendwie, ne? Also ich habe mal Zahlen rausgesucht und das eine deckt sich total mit dem, was du gerade sagst. Eine Studie von der Hochschule Darmstadt sagt, und die ist ganz frisch von 2025, dass fast 92% der Studierenden in Deutschland KI-Tools im Studium nutzen. Und dann habe ich noch eine Studie vom Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation. Da steht drin, 62% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 nutzen KI-Anwendungen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, was ist so mit Büroangestellten? Da habe ich eine Studie von Veritas vom letzten Jahr und da ist die Rede von 57% der deutschen Büroangestellten nutzen generative KI mindestens einmal pro Woche. Aber das ist natürlich nicht die ganze Bevölkerung. Aber mein Eindruck ist schon, dass sich in den letzten Monaten doch massiv in die Breite entwickelt hat, dass das Thema generative KI-Tools aus so einer Nerd-Ecke doch rausentwickelt hat und deutlicher im Alltag von mehr Menschen angekommen ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und es ist auch nicht mehr wegzudenken, ne? Also auch wenn es nicht jede Person benutzt. Ja, es hat schon mehr an Relevanz gewonnen, auf jeden Fall.
Genau. Und daher den Anwendungsfall, aha, ich habe hier was. Gerade auch seitdem man mit den Smartphone-Apps halt per Sprache steuern kann, ist es sicherlich ein Reflex zu sagen, ich mache das mal gerade damit. Ne? Und ich weiß nicht, ob dir das auch über den Weg gelaufen ist, ein Begriff, über den man ja gar nicht stolpern kann, der ist ja Cognitive Offloading.
Mhm.
Und wir könnten vielleicht den Begriff einmal klären, bevor wir einsteigen.
Genau, den Begriff auf jeden Fall. Und vielleicht gehen wir aber auch noch einen Schritt zurück und sprechen drüber, was meinen wir denn mit kritischem Denken? Also das wird in den Studien auch am Anfang immer eingeführt und in einer Studie, ich glaube, das war die von, ich glaube, Michael Gerlich heißt er, aus der Schweiz. Also wie definieren wir kritisches Denken? Es geht um die Fähigkeit, Informationen zu analysieren, zu evaluieren, zu synthetisieren. Einerseits für akademische Erfolge, Professionalität vielleicht, aber auch eben im Alltag. Und da inbegriffen sind nämlich dann kognitive Prozesse wie Problemlösung, Entscheidungsfindung, Reflexion. Und ich glaube, so kommt man quasi zu diesem Cognitive Offloading-Begriff.
Ja, vielleicht ist das auch etwas, was du gefunden hast. Ich habe dieses Modell aus der Pädagogik gefunden, Blooms Taxonomie, was nämlich so ein Stufenmodell ist, ne? Was, wie du sagst, das, was unten anfängt mit so ganz einfachen Sachen. Irgendwie, ich erinnere mich an Fakten, Begriffe, Definitionen, dann kommt die Verständnisebene, dann kommt eine Anwendungsebene, dann kommt eine Analyseebene. Und je höher wir kommen, desto hochwertiger werden eigentlich dann die Denkprozesse dabei. Ne? Evaluieren, Urteile fällen, bewerten, Stellung nehmen und so weiter. Bis zur Königsdisziplin, nämlich erschaffen, create, Neues entwerfen, Hypothesen aufstellen zu dem Wissen. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass so generative KI-Tools auf diesen untersten Ebenen auf jeden Fall sehr gut helfen können. Ne? Also erinnern, verstehen und so weiter. Aber dass eben zunehmend Menschen auf diesen höherwertigen Ebenen solche Tools einsetzen. Also anstelle von eigenem Analysieren, Evaluieren oder Erschaffen, kommt dann halt eben so ein Tool zum Einsatz. Und dieses Cognitive Offloading, das ist so wie Outsourcen von Denken. Mhm. Ne? Und nicht unbedingt nur, weil wir so faul sind, sondern weil es halt auch eben ja ganz bequem ist. Ne?
Genau, aber ich habe auch gefunden, dass also Cognitive Offloading als Prozess kann auf manchen von diesen unteren Ebenen auch total effizienzsteigernd sein. Und das kann quasi dir freie Kapazitäten schaffen, sozusagen im Kopf. Aber es kann eben auch dazu führen, dass man, wenn man auf den höheren Ebenen sich bewegt, also kann es zu einer Reduktion im kognitiven Effort, den man reinsteckt, quasi führen. Und dass es dann eben doch zu so einer Art Cognitive Laziness oder Faulheit, das kann das so ein bisschen befördern, würde ich sagen.
Ja, und vielleicht machen wir es mal so, dass wir nicht abstrakt über Denkprozesse reden, sondern uns mal ein paar Beispiele angucken, was das denn bedeutet, wie sich so unser Verhalten im Umgang mit Wissen und Denken durch solche Tools verändert. Und ich habe da ein Reddit-Posting als erstes gefunden. Das ist vom, glaube ich, Beginn des Jahres. Wir verlinken natürlich alles. Und das heißt, My little sister's use of ChatGPT for homework is heartbreaking.
Aha.
Ja, hört sich dramatisch an. Und worum geht's da? Da ist ein 11-jähriges Mädchen, die ChatGPT auf dem Account ihres Bruders nutzt und er reflektiert das und urteilt auch sehr hart über die Nutzung im schulischen Kontext, weil er sich natürlich in dem Account dann die Historie anguckt. Und seine Beobachtung ist, dass seine kleine Schwester die trivialsten Sachen da halt bearbeiten lässt. Ne? Sowas wie, wie viele Sekunden haben 3 Minuten? Was jemand, na, 5., 6. Klasse oder so weiter eigentlich gut beherrschen sollte, ne? Schreibt dann von, dass da komplettes Copy-Paste der gesamten Mathe-Hausaufgabe ist. Also 2 Seiten Aufgaben, alles rein.
Wir hatten doch in einer der letzten Folgen auch gesagt, dass Mathe gar nicht so gut funktioniert. In
das ja auch noch, genau. Das ist ja nochmal ein anderes Problem. Sind das überhaupt die Tools, um Mathe-Aufgaben zu lösen? Ne? Und er beobachtet so, dass seine Schwester sich halt überhaupt gar nicht mit den Aufgaben selbst beschäftigt und auch noch nicht mal die Antworten durchliest, sondern alles halt durchreicht. Oder bei einer Bearbeitung von so einer Gedichtsanalyse von einem sehr kompakten Gedicht hat er dann gesehen, dass sie sich das hat zusammenfassen lassen und das war dann eine sehr, sehr gute Synthese und sie hat das immer weiter runtergedampft, bis es nur noch ein einziger Satz war mit 7 Wörtern. Ja. Und dann bemerkt er noch, dass während der Hausaufgabe Squid Games laufen würde, ne, wo mein Takeaway jetzt wäre, okay, ehrlicherweise ist das Epic Parenting Fail, ne? Also ist ja eine Sache, er ist gut der ältere Bruder, aber vielleicht besser mal begleiten und den Dialog suchen und nicht im Internet diese Geschichten ausbreiten. Aber ne, der Haupt-Takeaway ist natürlich ne, zur Sache, das ist so ein Fall von nichts lernen, nichts verstehen, nur Delegation und blinde Übernahme von den Inhalten, die das KI-Tool ausspuckt.
Ja.
Hast du was?
Also ich habe nicht so viele konkrete Beispiele. Ja. Ich habe eher mich mit den Inhalten dieser Studien befasst. Okay. Also das zum Beispiel, aber es passt vielleicht auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass jüngere Leute eine höhere Cognitive Offloading-Tendenz zeigen. Also es gibt eine Studie, da haben, glaube ich, 666 Menschen teilgenommen und die wurden auch in so Alterskategorien sortiert. Und die haben gefunden, dass ältere Leute weniger abhängig sind sozusagen von diesen Systemen und dadurch eine höhere Fähigkeit noch zum kritischen Denken darlegen. Ja, ist natürlich auch irgendwie hart.
Allerdings, das ist die Studie, diese Carnegie Mellon und Microsoft Studie, ne?
Nee, das ist noch eine andere. Das ist die heißt AI Tools in Society, Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking.
Ah, die von Michael Gerlich, ne?
Swiss genau. Business School. Genau. Ich habe mehrere von dem gefunden. Er hat schon viel zu dem Thema geforscht. Genau, aber in dieser Studie ist so die Zusammenfassung, dass es eine signifikante negative Korrelation gibt zwischen der häufigen Nutzung von diesen AI-Tools und Critical Thinking Abilities, also der Fähigkeit, kritisch zu denken und dass das eben durch diesen Cognitive Offloading-Prozess passiert und dass jüngere Leute eine höhere Abhängigkeit quasi aufweisen.
Genau, eindeutig bewiesen, ne?
Genau, und das fand ich auch interessant, die haben sich auch angeschaut, wie der Bildungsstand damit reinfließt und haben über statistische Analysen halt gezeigt, dass ein höherer Bildungsstand einen quasi
schützt,
schützt oder resistenter macht.
Ja, ich habe so ein paar Statements aus dieser Studie, da wo so Leute sagen, ja, ich habe einfach übernommen, was mir die KI gesagt hat, es klang ja gut oder ich schreibe nicht mehr selbst, ich editiere nur noch oder das Tool ist eben schneller als mein Denken und ich lasse es einfach machen und beobachtet, dass so mentale Passivität mit zunehmender Toolnutzung dann halt steigt, aber eben Menschen, die mehr formale Bildung mitbringen, das auch besser einordnen können.
Da passt eigentlich eine andere Studie, nämlich das Microsoft Paper.
Wie heißt das?
Das heißt The Impact of Generative AI on Critical Thinking, Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects from a Survey of Knowledge Workers.
Das ist mal ein Titel. Aber drückt genau. Ganz genau
das
aus.
Das ist
ne?
ein Paper, was bei der Konferenz jetzt erst vorgestellt wird, wo ich hinfahre in 2 Wochen.
Also ach, wie cool.
Ganz gespannt, ja. Die haben das so ein bisschen aufgesplittet, finde ich. Das fand ich ganz interessant. Die haben eher gesagt, dass das zu einem Shift in unseren kognitiven Fähigkeiten führt. Also da geht es auch um Cognitive Offloading, aber eher so, dass sich die kognitiven Aufgaben verändern und dass wir nicht mehr so stark auf Informationsbeschaffung gehen müssen, weil das einer dieser unteren Ebenen eben abgedeckt ist, sondern dass es um Informationsintegration und Kontextualisierung geht.
So ist es. Lass mal gucken, was habe ich hier noch dazu gefunden? Ja, wer sich stark auf KI verlässt, der neigt dazu, einfach selbst weniger zu denken. Und dass selbst bei eben häufiger Nutzung hoher Bildungsgrad, Master, PhD und so weiter signifikant bessere Werte bei kritischem Denken zeigt. Die haben das also wirklich gemessen mit hier Multiple Regression, Mediationsanalyse, Random Forest Regression und so weiter und so weiter. Und haben nämlich die Hypothesen, mehr KI-Nutzung gleich weniger kritisches Denken bestätigt und Cognitive Offloading vermittelt diesen Zusammenhang. Genau. Also das zeigt eben einfach eindrücklich, dass das Problem eigentlich nicht die KI ist, sondern unser Umgang damit. Ja. Ne? Wobei dann auch die Frage kommt, aber dem könnten wir uns später nochmal widmen, was kann man denn für Ableitungen daraus treffen? Ne?
Ja, genau. Lass uns erstmal noch dabei bleiben, was eigentlich rauskommt aus diesen Studien. Also in dieser Microsoft Carnegie Mellon Studie ist so in der Conclusion am Ende wird gesagt, was man mehr machen muss, also worauf man mehr fokussieren muss. Da geht es nämlich, dass es nicht in einem Bildungskontext, also da geht es nicht um Students, sondern um, oder Studierende, sondern um sogenannte Knowledge Workers. Ich habe das auch nochmal nachgeguckt, was das eigentlich ist. Da stand, das sind gut ausgebildete, autonom arbeitende ArbeitnehmerInnen, die Wissen generieren, synthetisieren und Problemlösungen als Job haben. Also es, da fällt sehr viel drunter. Da wird nochmal der Fokus drauf gelegt, dass KI-generierter Content eben auf seine Relevanz und auf seine Anwendbarkeit geprüft werden muss, dass viel mehr Fokus auf so einen Cross-Check gelegt werden muss. Also stimmt das wirklich? Oder eine Art Evaluierung von dem, was man sich da ausgeben lässt?
Ich habe aus dieser Studie noch rausgezogen, er hat so 3 Level. Einmal so KI als so ein Shortcut, also eine rein ergebnisorientierte Nutzung, wo kaum eigenes Denken stattfindet. KI als so ein Support-Tool, wo so eine hybride Zusammenarbeit stattfindet, aber auch wenig Reflexion stattfindet. Und dann so KI als Amplifier, als Verstärker, ne, wo die eben die Nutzenden hinterfragen, darauf aufbauen und dann eben das weiterentwickeln. Und er sagt halt eben, dass nur dieses Letzte, diese Amplification, dass das kritisches Denken fördert, aber er hat auch herausgefunden, dass nur 12% seiner Befragten das so nutzen. Also die große Mehrheit auf diesen anderen niedrigeren Stufen hängt.
Ja, also ich finde es auch ganz interessant, dass die AutorInnen sagen ja nicht, die Nutzung ist schlimm, sondern wie wir damit umgehen, verändert sich so. Das ist irgendwie erstmal so ein Statement und wird zum Beispiel auch gesagt, dass diese Art von Arbeit von einer Ausführung zu einer eher so Oversight-Aufgabe sich hin entwickelt. Also dass viel mehr Fokus eben darauf liegt, den Prozess zu steuern und nicht die einzelnen Teile noch selber zu machen, wie Informationsbeschaffung.
Ich finde das Thema auch deshalb so spannend, weil vordergründig, wenn es um KI-Tools geht, ne, haben die meisten Menschen schon mal eben von hier mit dem Halluzinieren gehört. Und dann heißt es immer so, ja, dann schleichen sich überall falsche Ergebnisse ein. Ne? Aber wenn du dir das jetzt anguckst, dann ist ja die größte Gefahr nicht, dass KI grundsätzlich falsche Antworten geben kann, sondern eben, dass sie in uns den Reflex auslöst, halt fauler zu denken oder dass die Bereitschaft, selbst zu denken, halt reduziert. Was sich dann natürlich doppelt verstärkt, wenn die Informationen, die da drin stecken, eben auch noch nicht akkurat sind. Ne?
Ja, ich habe mich dann gefragt, wie war das eigentlich, als Google gelauncht wurde und ehrlich gesagt kann ich mich daran nicht erinnern. Deswegen habe ich geforscht.
Das war 2001, glaube ich.
Ja, also da habe ich irgendwie noch auf dem Schulhof gespielt. Und da, also es gibt ja auch, also auch in der Forschung so diesen Google-Effekt, der wurde so als Term eingeführt. Und da gab es auch schon Paper darüber, dass die, also es ist auch nicht so richtig ein neues Phänomen, ne, bei Gen AI jetzt. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich unterschiedlich zu dem, wie es mit Google gelaufen ist. Also auch in den Papern, die seit der Einführung von Google darüber schreiben, sagen, mehr Technologienutzung wird in Verbindung gebracht mit weniger kritischem Denken, weniger Problemlösungsskills, auch weniger Kreativität, habe ich auch gefunden.
Ja, ist auch verständlich, ne?
Ja, aber genau, ein wichtiger Unterschied, der mir dabei aufgefallen ist, ist, dass man bei Google, also ich meine, Google indiziert Webseiten, du siehst noch, wer den Content erstellt hat. Und bei generativer KI siehst du das nicht mehr. Also du hast keine Möglichkeit mehr, deine Quelle zu verfolgen. Und das finde ich irgendwie schon einen großen Nachteil und Shift auch.
Naja, du hast natürlich Tools wie Perplexity, die das von Anfang an machen, Quellen angeben, und ChatGPT macht es ja auch, oder Claude. Andererseits ist es nach meiner eigenen Erfahrung total unzuverlässig. Je länger man dann in so einem ausgiebigen Thread arbeitet mit verschiedensten Quellen, klickst du dann mal drauf und dann kommst du auf Vorseiten. Also ja, aber das Prinzip ist natürlich klar, ne? Das ist mehr Blackbox, viel, viel mehr Wissen steckt unter der Oberfläche und vielleicht nur bei, weiß ich nicht, aktuellen Faktenreferenzen wird da mal ein Link angegeben, aber was sonst da drin steckt, who knows, ne? Und das Prinzip an sich, man kann ja noch viel weiter zurückgehen, das sind ja ganz ähnliche Debatten geführt worden, als Taschenrechner eingeführt worden sind oder sowas, ne? Oder, na, du hast jetzt Google-Suche genannt oder, ne, denk mal an Maps. Die Leute haben wahrscheinlich größtenteils verlernt, wie man mit einer Papierkarte navigiert und so weiter, ne? Das ist ja dann auch so immer dieses, oh, die Menschen verlernen das, da kommt jetzt Technologie. Und ich glaube, ähnliche Debatten sind schon geführt worden, als Bücher eingeführt worden sind, dass die eigentlich schädlich seien, ne, für unsere Denkprozesse und Wissensweitergabe. Ja, da kannst du ganz weit zurückgehen. Was natürlich so ein menschlicher Reflex ist, irgendwie zu sagen, ups, alles wird ganz schlimm, aber.
Das habe ich auch in einem Paper gelesen, dass ich quasi da so einreiht.
Sehr differenziert betrachten.
Ja, und auch wofür es genutzt wird, das finde ich auch irgendwie wichtig, dass man das mit einbezieht, also in diesem Bildungskontext, das ist eine Sache, der Michael oder Michael Gerlich, Michael wahrscheinlich aus der Schweiz, hat auch eine Studie, The Power of Virtual Influencers, Impact on Consumer Behavior and Attitudes in the Age of AI, also da geht es um generative KI, jetzt sind wir jetzt wieder eher bei Bildern als Text, aber wenn das in so einem Consumer-Industry-Kontext benutzt wird, um Leuten Produkte zu verkaufen, finde ich, ist irgendwie auch nochmal eine andere Richtung. Aber da in der Studie ging es auch um Vertrauen und die Vertrauen virtuellen InfluencerInnen eben mehr als menschlichen. Das führt dazu, dass diese Purchase Intention, wie auch immer man das auf Deutsch sagt,
zu dem gesteigert Thema Vertrauen wird. Und wir haben es schon gesagt, halluzinieren. Wie vertrauenswürdig sind die Informationen? Ich habe in einem anderen Kontext vor ein paar Tagen so einen Report von einer Organisation namens NewsGuard gefunden. Die haben sich mit dem Thema LLM-Grooming beschäftigt. Also ganz bewusste Beeinflussung und Infiltrierung von Large Language Models durch bösartige Akteure. Und zwar konkret hier die russische Internetagenturen, die Desinformation streuen. Und die haben einwandfrei nachgewiesen, dass halt ganz bewusst gesetzte falsche Stories und verdrehte Fakten halt tatsächlich in den ganzen großen Sprachmodellen drin landen. Na, und wir haben auch schon eine Folge darüber gemacht, oder das ist immer wieder berührt, was ist mit Bias, so Implicit Bias und Sachen, die halt in den Datenmodellen landen und in den großen Sprachmodellen, die ja nur ein Abbild der ganzen Stereotypen unserer Welt sind. Das ist ja schon schlimm genug. Da passiert auch leider nicht so viel, habe ich das Gefühl, das zu verbessern. Aber dann gibt es noch eben solche Versuche, wo halt ganz bewusst die Systeme infiltriert werden und ne, dann bist du wieder jetzt hier, unkritischere Nutzung und Übernahme und Nicht-Reflexion, und das ist auf jeden Fall eine sehr große Gefahr. Ne?
Ja, also ich glaube, da passiert viel, aber es ist einfach extrem schwierig, auch auf technischer Ebene das in den Griff zu kriegen sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Also, und passend eigentlich zu den Fake News oder im Zuge dieser Desinformationskampagnen ist es auch spannend nochmal festzuhalten, dass Menschen diesen Systemen vertrauen, wegen einer wahrgenommenen, die ja aber nicht stimmt, perceived impartiality and accuracy. Also wegen so einer wahrgenommenen.
Weil es richtig und gut klingt. Das hatte ich ja gerade auch so ein Statement aus der anderen Studie.
Genau, und es wird so wahrgenommen, aber es stimmt einfach nicht.
Was ich noch gefunden habe, ich habe noch eine andere Studie, die sich vordergründig nicht ganz diesem Thema widmet. Die heißt The Cybernetic Teammate, a Field Experiment on Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise. Und das ist von der Harvard University, von der Wharton School und Procter & Gamble. Und die haben auch mit über 700 Teilnehmenden aus mehreren US-Unternehmen und Procter Gamble war dann sehr prominenter Teilnehmer, geforscht. Und die Leute, die teilgenommen haben, sollten neue Produktideen entwickeln. Einmal mit und einmal ohne Gen-AI-Unterstützung. Und die haben 4 Testgruppen gemacht. Die haben einmal Einzelpersonen ohne Gen-AI, Einzelpersonen mit Gen-AI, dann Teams von 3 Personen ohne und Teams 3 Personen mit. Und was die rausgefunden haben, ist, dass Gen-AI in der Teamarbeit ein echter Produktivitäts- und Kreativitätsbooster ist. Darum ging es ja auch. Aber weswegen ich das hier erwähne, die haben auch eben festgestellt, dass in den Fällen, wo das sehr erfolgreich war, KI halt eben nicht das Denken ersetzt hat, sondern halt die kreativen Prozesse eher strukturiert und inspiriert und beschleunigt hat, die die Menschen sowieso mitgebracht haben. Und dann eben man sagen kann, wer Gen-AI wiederum sinnvoll nutzt, ne, der erreicht ähnlich gute Ergebnisse als Einzelpersonen wie größere Teams. Weil das fand ich nämlich sehr cool. Mhm. Einzelpersonen, die eine KI benutzt haben, und zwar smart, ne, wenn wir wieder bei dieser Pyramide sind, unser Konzept, was wir anfangs vorgestellt haben, dann kannst du halt als Einzelperson mit KI so gut abschneiden wie ein ganzes Team ohne KI. Und das ist eigentlich ganz cool.
Das ist spannend, ja.
Was halt nahelegt, okay, nutze es smart. Ja. Und die haben das dann eben Cybernetic Teammate genannt, ne? Also eine kognitive Verstärkung statt ein Ersatz. Und ich habe hier noch so ein paar Statements daraus, die sind eigentlich ganz cool, wo die Leute gesagt haben, so, die KI hat mir nicht die Idee geliefert, aber sie hat mir geholfen, meine Idee zu finden. Ne? Und so Leute haben von einem Flow-Zustand gesprochen, in dem die KI nicht dominiert, sondern so beschleunigt und ergänzt. Und dann haben wir ein sehr schönes Szenario, ne?
Ja. Ja, ich glaube, also es war mir eigentlich auch schon ein bisschen klar, dass diese Folge in so eine Richtung geht. Es kristallisiert sich halt so raus, dass wir, ja, dass wir nicht sagen sollten, wir nutzen es nicht, auch nicht den Teenagern, auch nicht den Studierenden, sondern dass wir als Gesellschaft lernen müssen, sinnvoll zu nutzen und eben das, was wir doch am Ende besser können, nicht zu vernachlässigen. Und was ich mir zu, vielleicht gehen wir so ein bisschen weiter zu, ja, wem schadet es, wem nützt es. Was ich mir dazu aufgeschrieben habe, war, was sind eigentlich kurzfristige versus langfristige Effekte? Also gerade zu dem Beispiel, was ich ganz am Anfang genannt habe, diese Studio Ghibli-Bilder, habe ich gedacht, der kurzfristige Effekt für diese Leute, die das benutzen, ist halt so, ah, oh, cute, jetzt habe ich ein schönes Bild. Und der langfristige Effekt wird so ausgeblendet. Also, aber es passt irgendwie, finde ich, in so eine Schiene von Instant Gratification bei Instagram und Doomscrolling und so. Weißt du, was ich meine? Also siehst du die Brücke auch, die da.
Das erinnert mich total, weißt du, an dieses Thema, wie fahrlässig wahrscheinlich die allermeisten Menschen mit so Themen wie Privacy umgehen. Und halt auch alles wegklicken, weil man jetzt gerade, ich möchte gerade hier das Dopamin haben von was auch immer für ein Dienst dahinter steckt, wo ich jetzt hin will und nehme das dann in Kauf. Mhm. Und hier ist das dann gleiches Prinzip, ne?
Ja.
Ah, ich will das jetzt aber unbedingt, ich will jetzt unbedingt mein Bild hier in Ghibli umwandeln und so weiter. Mhm.
Genau, aber für welche, also auf was für Kosten?
Ja, also ich glaube, wenn man sich jetzt dieses Thema da anguckt, dann kannst du so, also natürlich eine lange Liste an negativen Effekten halt identifizieren, aber eben auch gute, ne? Und also, ich habe mir das mal hier zusammengeschrieben, ne? Wenn, also wir haben ja einige Sachen definitiv berührt, aber wenn ich jetzt hier nur mal so reingucke, dann hört sich das ja nach einem totalen Horrorszenario an, ne? Mhm. Reduktion von kritischem Denken, Verlust basaler Denkfähigkeiten, ne? Abnahme von Problemlösungskompetenz, also das Verlernen von Recherche und Lesekompetenz. Verlust sprachlicher Ausdrucksfähigkeit, ne? Das mal so auf individueller Ebene. Ja. Aber auch so kulturell und bildungspolitisch hat das was, ne? Glaubwürdigkeitsverlust in Wissenschaft und Bildung, wenn das da stattfindet, ne? Entwertung von originärem Wissen, Gamifizierung von Lernen, ne? Lernen wir zur Oberfläche, nicht zur Tiefe, so solche Sachen. Und gesellschaftlich, wie gerade schon genannt, eine Manipulationsfähigkeit durch Desinformation steigt, ne? Abhängigkeit von Konzernen ist natürlich auch ein Punkt, ne? Wenn wir unser Denken auslagern, ne, dann sind wir jetzt wieder in einem Ökosystem. Einige wenige große Unternehmen beherrschen dieses Ökosystem und werden dadurch natürlich mächtiger, wenn wir noch sehr, sehr wichtige kognitive Denkprozesse auslagern dahin. Ne? Und dann auch aus ökonomischer Sicht, ne, Scheinproduktivität statt echter Effizienz wäre jetzt eine Gefahr. Ne? Qualitätsverlust, erodierendes Fachwissen in Berufen und so. Also das sieht man ja schon, diese Tendenz, von Unternehmen, das machen wir jetzt lieber durch eine KI. Da hört man ja immer wieder, dass da schon ganz handfest auch negative Effekte zu spüren sind, dass halt die jungen Mitarbeitenden gar nicht mehr gut lernen können. Dass denen nicht bestimmte Aufgaben gegeben werden. Ich glaube, ich habe mal was gelesen vor einiger Zeit hier so aus dem Finanzbereich, Investmentbanking und so weiter, wo halt ganz viel so bam delegiert wird in KI-Systeme, aber diese Interns, die halt eigentlich viele von diesen Sachen machen, die kriegen dieses auch teils implizite Wissen über Prozesse und so Hintergründe gar nicht mehr mit. Und dann entsteht ja auch ein Gap, ne? Im Sinne von, da kommt so eine nächste Kohorte in die Jobs rein und weil die da ganz anders behandelt worden sind, fehlt denen ganz viel Wissen. Ich habe aber auch, das war jetzt hier Horror zu den negativen Effekten, sollen wir mal auf positive Sachen gucken? Na, weil wir haben jetzt viel über Risiken gesprochen, aber das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Es gibt halt auch ganz coole Sachen, wie wir gesagt haben, kognitiver Katalysator. Aber ich habe ein Thema gefunden, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, da geht es um Chunking. Hast du den Begriff schon mal gehört? Da gibt es das sogenannte Miller's Law. Und da ist eine zentrale Idee, wo man diesen schmalen Grat sehen kann zwischen Verstehen, wo bewusster Gen-AI-Einsatz gut funktioniert, wo sich quasi die Spreu vom Weizen trennt, ne? Und da geht es um Chunking. Chunking bedeutet, wir fassen ganz viele kleine Informationen zu sinnvollen Einheiten zusammen. Das ist, glaube ich, kommt aus den 50er Jahren. Psychologe namens George Miller, der hat halt The Magical Number 7 plus or minus 2 bekannt gemacht, wo es halt darum geht, dass wir Menschen in unserem Kurzzeitgedächtnis eigentlich nur 5 bis 9 Informationseinheiten gleichzeitig verarbeiten können. Und dass das relativ unabhängig davon ist, ob man Superbrain ist oder halt irgendwie ganz durchschnittlich kognitiv befähigt ist. Und dann brechen wir halt kognitiv zusammen, wenn das mehr Sachen sind. Und dieses Chunking bedeutet, dass ich mir so Einheiten mache, ne? Expertinnen, die sind dann eben nicht intelligenter, sondern die chunken besser, ne? Und dann haben die größeres Arbeitsgedächtnis, ne? Und ein Beispiel wäre jetzt eine Telefonnummer, ne? Die ist dann nicht irgendwie 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sondern wir machen das in Dreierblöcke. Und dann können wir uns das schon wieder leichter merken, ne? Oder bei Sprache, ne? Anfänger sehen in Japanischen lauter Einzelzeichen, aber Experten sehen Wortgruppen und Satzmuster und so weiter. Also dieses Prinzip, der Rucksack ist für alle gleich groß, aber ich kann in den Rucksack mehr reinpacken, wenn ich das so chunke. Und dabei können uns, dann sind wir wieder bei diesen Ebenen, können solche Tools halt total helfen. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, wenn wir gesehen haben, dass Menschen, die sowieso über mehr formale Bildung verfügen, mit den Tools halt eben nicht in die Fallen tappen, sondern viel produktiver werden, weil die solche Mechanismen dann eben anwenden und solche Tricks.
Was ja aber schon was ist, was man nicht explizit unbedingt lernt, ne? Also das ist irgendwie eine Fähigkeit, die man wahrscheinlich in der Schule auch schon, aber dann in einer Ausbildung später nochmal intensiviert. Aber das ist nichts, was, also es ist irgendwie was eben. Weißt du, was ich meine?
Also wahrscheinlich steckt das so in uns drin, aber man muss es halt auch irgendwie entdecken und wecken. Mich erinnert das so ein bisschen hier an diese Menschen, die so GedächtnisweltmeisterInnen sind und so weiter, ne? Die sich anhand von Bildern und Assoziationen ganz viele Dinge merken können oder sowas, ne? Also einfach so ein geistiges Fahrrad für irgendetwas. So wirkt das auf mich halt auch, ne? Dass das halt, wenn ich weiß, dass ich so irgendwas das behandeln kann, dann nutze ich es auch.
Genau. Explizit oder also bewusst ist es ja dann sowieso nicht, sondern eher was unterbewusst quasi ein Werkzeug ist. Mich erinnert das auch an eine gewisse Abstraktionsfähigkeit. Was auch was ist, was man nicht explizit anwendet, aber was einem gerade bei diesen Problemlösungsschritten hilft.
Und dann kannst du so ein Tool nämlich eben nutzen, um die eigenen Gedanken klarer zu fassen, strukturierter zu fassen und halt eben nicht, um das Denken dann abzunehmen. Und zu sagen, hier, 5 Aufgaben, bitte mach das für mich, ich gucke mir nicht mal die Antworten an. Da fällt mir ein, ich habe noch ein Beispiel gefunden, ich hatte ja dieses Reddit-Beispiel von dem 11-jährigen Mädchen genannt. Da war auch noch ein Artikel, da ging es um Coden. Programmierung, das ist vielleicht ein ganz ähnliches Beispiel, wie jetzt hier gerade so die Interns in der Finanzindustrie, die jetzt da irgendwie ganz was Wichtiges verpassen bei dem Coding-Thema. Das ist ein Artikel, der hatte viel Beachtung gefunden, der heißt New Junior Developers Can Code, Can't. Die Junior Developers Can Code, wo es halt eben geht, also aufzeigt, dass eben nicht nur Kinder oder Studierende, sondern dass halt so ein Senior Developer halt beschreibt, wie er da BerufseinsteigerInnen wahrnimmt und mit so was kommt da raus? Viele junge Entwickler, die verlassen sich eben blind auf Copilot. Die fühlen sich produktiv, aber die verstehen ihren eigenen Code nicht mehr, ne? Und so das Feedback, was aus den Teams kommt, ist so, wir brauchen bald schon Devs, die verstehen, was Copilot produziert, weil, ne, der Durchschnitt der EntwicklerInnen versteht es halt eben nicht mehr, ne? Und der hatte das ganz gut genannt. Sie benutzen ein Fahrrad mit Stützrädern, aber niemand nimmt ihnen je die Stützräder ab, ne? Also, und dann kommt halt meinetwegen erstmal ein gutes Ergebnis raus, aber es ist kein Verständnis da. Und eben, was ja eigentlich da sein soll, ist, dass das Wissen im Kopf von den EntwicklerInnen ist, ne?
Ja, und dann frage ich mich aber, Wir haben ja auch uns die Frage gestellt, quasi, wer trägt die Verantwortung? Und ich finde, gerade solche Beispiele, so konkrete Beispiele zeigen dann, dass am Ende wir als Gesellschaft natürlich die Verantwortung tragen, aber auch für die Generationen nach uns quasi. Also das ist eine Aufgabe, ja, eine Bildungsaufgabe, gesamtgesellschaftlich natürlich, aber auch in solchen Szenarien quasi im Team die Aufgabe der more senior
Das ist ein spannendes Thema, wo du jetzt bist. Da können wir mal drauf eingehen. Ne? Was ist unser Gefühl oder was haben wir auch gefunden, wie wir dem bestmöglich entgegenwirken können oder die positiven Effekte verstärken? Und ich glaube, dass du da in allen Ebenen gucken musst, nämlich angefangen bei dem Individuum, bei jedem Einzelnen, dann aber auch gesellschaftlich, so Awareness schaffen und so weiter, bis zu den Unternehmen natürlich.
Genau, ja, das natürlich, ja.
Weil wenn wir jetzt da mal gucken, die Unternehmen, dann würde ich ja sagen, die können ja anhand des Nutzungsverhaltens, was sie ja sowieso die ganze Zeit messen für ihr super data-driven Business, können die ja ziemlich einfach rausfinden, wenn Menschen die Tools so benutzen. Und man könnte sich eine User Experience vorstellen, wo man kritisch gefragt wird. Weißt du, so wie hier auf dem Smartphone, stelle ich mir hier mein Digital Wellbeing an und dann sagt das Ding, willst du jetzt wirklich weiter Instagram flicken oder sowas? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Aber das ist ja nicht Instagram selber, das dich fragt, sondern das ist deine App.
Nicht stimmt, das ist heute Telefonplattform.
Also ich glaube, es wäre schön, aber es ist relativ utopisch, dass die Firmen, die diese Modelle selber releasen und herstellen, dass die einen da begleiten, weil ganz ehrlich...
Ja, freiwillig machen die es nicht.
Nee, genau, weil ganz ehrlich, die profitieren davon, je mehr du sie nutzt. Und wenn du noch abhängiger bist und noch mehr Sachen fragst, kleinteilig, dann profitieren sie.
Mhm. Ja, und wenn wir uns angucken, was in den letzten Wochen und Monaten passiert, wie viel Hüllen da gefallen sind bei den Entwicklungen in den USA, dann fühle ich mich leider auch bestärkt dabei, eigentlich die niedersten Instinkte anzunehmen bei ganz, ganz vielen Geschäftsentscheidungen, ne? Wo man halt sagen muss, okay, nee, es ist ja ein Horrorszenario, sich eine Welt auszumalen, weißt du, wie bei Wall-E, ne? Und zwar nicht der vermüllte Planet, sondern diese trägen, bräsigen Menschen, die da sich nicht mehr bewegen, aber auch nicht mehr denken und die ganze Zeit betäubt da durch die Gegend fliegen auf diesen fliegenden Sesseln. Ne, wollen wir so eine Welt haben, wo wir nämlich kognitiv alles verlernt haben und das outsourcen? Und es gibt wahrscheinlich nicht wenige Menschen, auch in entscheidenden Positionen, die sagen, ja, why not? Ne? Von daher ist es dann eben umso wichtiger, auf die individuelle Ebene zu gehen. Und ich habe mal für mich geguckt, was man da auf jeden Fall machen kann. Und da geht es einmal so um das Thema Reflexionsschleifen einbauen. Ne? Dass man sich fragt, wie hätte ich denn selbst geantwortet? Ne? Und das halt immer checken. Oder so ein Prompt-Tuning als eine Denkübung nutzen, ne? Da so ein ChatGPT oder Claude nicht als eine Antwortmaschine nutzen, sondern echt als ein Gesprächspartner, was ja eh immer wieder gesagt wird, Leute, nutzt das nicht wie ein Google, ne? Hau was rein und dann kommt was raus und dann mach ein Ping-Pong, also frag zweimal, variier die Perspektive und guck dann, was passiert.
Ja,
ne?
Wobei
und
das halt auch, aber auch also da frage ich mich auch, ist es nicht auch so, dass wenn du nochmal, wenn du fragst, bist du dir sicher, dass dann, oder wenn man dann neue Daten liefert, dann sagt es ganz schnell so, ach ja, stimmt, du hast recht. Also wie sehr ist es wirklich ein ebenbürtiger Gesprächspartner, Gesprächspartnerin? Weiß ich nicht.
Wenn ich intensiv damit arbeite, so in so einem Co-Creation-Modus und an komplexen Sachen arbeite, irgendwie Strukturen, Moderationsleitfäden oder was auch immer, und man ist, also ich bin zufrieden eigentlich am Ende, da muss man sich ja auch überwinden zu sagen, so und jetzt sage ich, jetzt kopiere ich alles nochmal in so ein LLM rein und sage halt, tritt da mal richtig vor. Ne? Mhm. Da ist man ja so auch der Reflex in der menschlichen Interaktion. Da möchte ich mich jetzt einem Feedback aussetzen, was mir möglicherweise sagt, nee, das ist aber doch noch nicht so cool. Da merke ich schon, dass da sehr viel wertvolles Feedback bei rumkommt und dass das einfach nur positiv ist, auch wenn man erstmal denkt, aha, so gut war es wohl doch noch nicht. Und eine andere Beobachtung, die ich habe, ist, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, gerade jetzt in komplexen Workflows, wo ich mit einer KI arbeite, da werde ich über alle Maßen gelobt. Ich schreibe was, gebe es rein und sag halt hier, check das mal kritisch und dann sind da totale Lobhudeleien erstmal. Ja, das ist ein total starkes Konzept und so weiter. Wo ich ja dann denke, haben die da bewusst irgendwie so am Tone of Voice gedreht in den letzten Monaten, um halt den Leuten so ein Gefühl zu geben, guck mal hier, ich fühle mich so gut, wenn ich mit den Tools arbeite, das finde ich wirklich sehr auffällig.
Ja, ich glaube, da gibt es auch noch viel Forschung, also offene Forschung, also überhaupt dieses Tone of Voice und was lesen die auch aus deinem Tone of Voice? Also ja, ich glaube, das können wir einfach noch nicht abschließend beantworten.
Ja, ganz viel Möglichkeit zur Manipulation auf jeden Fall, ne? Also mit Dark Design Patterns.
Ja, das auf jeden Fall, genau.
Ich hätte mal Tipps, was kann man denn machen? Ne? Wir hatten ja jetzt einmal so, okay, erstmal so ganz High-Level-Forderungen an Unternehmen und dann, was kann jeder von uns selbst machen? Für den Blog so Bildung und Schule, weil da kommen ja einige von den Beispielen her. Da finde ich, wäre es sehr, sehr wichtig, halt auf jeden Fall KI als Thema in den Unterricht holen. Ne? Also das nicht hier, oder es ist ganz schlimm und da machen die alle ihre Hausaufgaben mit, deswegen ist das ein rotes Tuch, sondern das muss in den Unterricht geholt werden und sowas muss thematisiert werden und das Curriculum anpassen, ne? Dass KI-Literacy halt eine Pflichtkompetenz ist.
Ja,
aber ich meine, wie soll es gehen? Ne? Also schwierig. Ich bin in einer anderen Aktivität, können wir vielleicht an einer anderen Stelle drüber reden, in so einer Initiative drin, wo es darum geht, wie kann man mehr solche Literacy von der Wirtschaft in den Bildungsbereich bringen, ne, wo man sagt, da ist viel Wissen vorhanden und da sind Leute mit einer starken intrinsischen Motivation für so eine Social Impact Arbeit. Das ist auch, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss, weil das muss schon aus dem Schulsystem inhärent herauskommen.
Ja.
Aber da habe ich natürlich meine Zweifel. Aber eigentlich müsste das so sein, ne?
Ja, aber also bis Lehrpläne irgendwie umgearbeitet und beschlossen wurden, das wird lange dauern. Und ich finde einerseits auch, dass es ins Curriculum reingehört, aber andererseits finde ich es auch fair, bei manchen Dingen es auszuschließen. Also ich finde, es darf nicht so nebenher laufen und man weiß nicht so genau, wer es benutzt und wer nicht oder für welche Tasks, sondern ich finde, man kann Übungen gestalten, die damit zu tun haben, aber man sollte auch explizit sagen können, so und hierfür benutzt ihr das nicht, Punkt.
Ja, genau. Finde ich absolut richtig. Dazu eine interessante Analogie. Ich habe nämlich auch als einen Stichpunkt für mich so KI-freie Lernräume schaffen, wo man nämlich ganz bewusst sagt, hier jetzt nicht, gar nicht mal so von wegen, dass da nicht gemogelt werden darf, sondern um halt die eigenen kognitiven Prozesse halt bewusst zu fördern. Nämlich gelesen, dass das bei PilotInnen so gemacht wird. Ne? Die fliegen ja extrem viel auf Autopilot und ja, guess what? Es wird rausgefunden, dass die halt Basics verlernen. Und deswegen gibt es dann da Regeln und Gesetze, dass die in regelmäßigen Abständen in Simulatoren völlig selber fliegen müssen. Ne? Und dieses Prinzip als ein KI-freier Lernraum in der Schule. Hier ist jetzt etwas, da wird keine KI benutzt, da müsst ihr selbst denken.
Klingt sinnvoll.
Weil am Ende des Tages geht es eben nicht darum, KI zu verbieten, ne? Sondern versuchen, die Menschen zu befähigen, sodass sie es richtig nutzen. Weil haben wir auch anfangs gesagt, wir wollen hier ja auch nicht alles schlecht machen, wir sind ja total begeistert von den Möglichkeiten. Aber das passiert nicht von allein, dass immer nur Gutes bei rauskommt.
Das sowieso nicht. Die Menschen befähigen, es zu benutzen, aber auch, ich finde schon die Frage auch legitim und das muss auch mehr befähigt werden, wann nutze ich es und wann nicht. Also auch, dass es immer so ein Automatismus ist, dass man es natürlich benutzt. Es ist irgendwie so ein Narrativ auch vom Silicon Valley, dass damit ja alles besser wird. Das stimmt nicht.
Bin ich absolut bei dir. Klar, ich meine, das Thema ist ein unfassbarer Hype. Schau dir die Investitionen an in Datacenter-Infrastrukturen und so weiter. Und die Geschäftsmodelle sind noch recht dürftig. Ne? Also die Unternehmen haben ein Interesse daran, diesen Hype massiv zu befördern und uns natürlich einzureden, wie beneficial das alles ist. Da sollten wir auf jeden Fall kritisch sein. Ja, jetzt haben wir hier sehr viel gesprochen. Risiken, Chancen, unsere Verantwortung. Sollen wir mal versuchen, zum Schluss das nochmal einzuordnen, was wir mitnehmen?
Hast du ein Fazit oder einen Ausblick?
Also was bleibt für mich hängen? Für mich bleibt auf jeden Fall hängen, dieses Cognitive Offloading, das ist real. Und ne, das ist keine Theorie oder sowas, sondern das ist da und das wirkt sehr tief. KI übernimmt Aufgaben, die uns früher geholfen haben, unsere geistige Fitness zu trainieren. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut, das ist besonders kritisch, ne? Wenn Menschen aufhören zu verstehen, warum bestimmte Sachen irgendwie so funktionieren. Eine weitere Ableitung ist halt eben, die Gefahr liegt nicht in der KI, sondern im unkritischen Umgang damit.
Ich glaube teilweise schon auch in der KI, wie sie programmiert und von wem und so.
Ja, da hast du recht.
Das kann man nicht ausschließen quasi, aber das liegt nicht in der Hand der Konsumentinnen am Ende.
KI.
Genau, ja.
Eben, wir haben das ja auch schon hier berührt. Ja. Ne, genau. Und es braucht mehr als Skills, ist für mich auch etwas, sondern es braucht halt eben eine Haltung.
Genau.
Ich weiß, ne, im Moment ist da auch ein riesen Maschine angelaufen, den Leuten Prompting beizubringen. Und guck mal, ne? Also ich habe das ja auch selbst gemacht im beruflichen Kontext und solche Trainings. Ich mache das ja auch, aber ich versuche halt immer Haltung reinzubringen. Ne? Nicht eben immer zu gucken, was will ich eigentlich damit erreichen und wo muss ich bewusst gegensteuern. Das fände ich sehr, sehr wichtig.
Das ist ein sehr guter Punkt, der letzte mit der Haltung, weil das ist auch so ein bisschen mein Takeaway. ich fühle mich bestärkt in meiner Haltung und in dem, dass ich eine habe und in dem, dass man weiter kritisch hinterfragen muss.
Ja.
Also.
Genau. Ich habe ein sehr cooles Statement in einem Artikel von Schweizer Soziologen Kovic. Der sagt nämlich, die Frage ist eigentlich nicht unbedingt, ob KI denkt, sondern ob wir es noch tun. Mhm. Ja, und genau das ist ja auch die Frage heute eben, nicht an die Maschinen, sondern an uns. Und das ist mir auch ein Anliegen, warum wir darüber sprechen, damit halt die Menschen echt das Beste für sich da rausholen, aber das immer in einem bestimmten Bewusstsein tun.
Ja. Yes, das war's für heute, oder?
Ja. Wir haben ein paar spannende Studien gefunden, finde ich, aber das ist hoffentlich nur der Anfang. Und ich denke, dass halt die Debatte viel breiter werden muss. Das darf nicht hier nur in irgendwelchen Nischen stattfinden, sondern eigentlich muss das überall diskutiert werden, wo es um KI geht.
Ja, das und ich würde mir auch wünschen, dass so Trends bei LinkedIn und Instagram, dass es einfach weniger wird, aber es ist vielleicht auch utopisch.
Ja.
Eine inhärente Eigenschaft von so Trends ist, dass sie irgendwie relativ oberflächlich sind und Leute dann aufspringen und mitmachen.
Ja, genau. Und wir wissen, dass die Geschichte immer die einfachere ist, die halt die uneingeschränkt positive Geschichte ist. Schau mal, wie geil das alles ist. Und na, ich mache das seit vielen Jahren mit, auch eine kritische und mahnende Stimme zu sein. Und ich kenne nur allzu gut, wenn man gesagt bekommt, naja, ihr macht das ja alles schlecht. Und aber darum geht es ja nicht. Also in jeder Lebenslage würde ich doch immer gucken, ein Thema 360 Grad zu betrachten und nicht nur irgendwie so aus so einem 90 Grad Winkel oder vielleicht noch spitzer.
Oder das zumindest zu versuchen, weil ich bin mir sicher, dass selbst wenn man es versucht, dass man gar nicht 360 Grad abbilden kann.
Das stimmt, ja. Aber ein Versuch ist wert und das wollen wir ja hier machen.
Genau. Ja. Gut, danke André.
Danke Lelia, das hat total viel Spaß gemacht. Freue mich schon aufs nächste Mal. Wir haben es hier mittendrin anklingen lassen, ne? Also wir haben ja jetzt so ein bisschen reingepiekst in das Thema. Ich bin total daran interessiert, was Menschen, die das hier hören, ihr lieben Zuhörenden, was ihr denn dazu denkt. Und habt ihr noch andere Sachen gefunden oder habt ihr noch andere Ableitungen davon? Und ich fände es wirklich total cool, wenn ihr uns über LinkedIn oder über unseren Insta-Account oder E-Mail kontaktiert und wir da eine Debatte rausmachen. Und wenn ihr mögt, dann teilt ihr die Folge. Genau. Diskutiert sie auch nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen vielleicht. Und ja, abonniert uns, folgt uns, empfehlt uns gerne in euren Social-Kanälen, weil das hilft uns sehr, weil unsere Mission ist ja, mehr Menschen sollen hiervon erfahren. Das ist wichtig. Bleibt kritisch, bleibt neugierig, bleibt menschlich. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis bald.
Bis dann, ciao.